herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, und zwar Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen, bestenfalls eben bevor der große Schaden entsteht, aber natürlich auch über die Präventionsmaßnahmen hinaus der Umgang mit, was ist, wenn es passiert? Behörden, Strafverfolgungsbehörden, was auch immer. Ich glaube, das wird super spannend, und ja, damit das natürlich auch fachlich eine gute Basis bekommt, habe ich mir zwei spannende Gäste mit in den Podcast eingeladen. Das ist einmal die Svenja und das ist der David. Und wie üblich fangen wir mal ganz kurz damit an. Liebe Svenja, magst du dich mal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Svenja Mischur und ich beschäftige mich mit der digitalen Forensik und Incident Response jetzt seit 10 Jahren. Vorher war ich bei der Kriminalpolizei und bin dann in die freie Wirtschaft gewechselt, habe dort eine digitale Forensik und Incident Response Abteilung ausgebaut, weiterentwickelt und habe meinen Fokus verlegt, so ungefähr vor 4, 5 Jahren, in die Prävention, da ich so viele Incident Response Fälle gesehen habe, die alle hätten leicht verhindert werden können, sodass ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht immer erst kommen, wenn es zu spät ist, sondern vorher mit Menschen arbeiten und ihnen alles an die Hand geben, damit sie vollumfänglich vorbereitet sind und nicht in Panik und Hektik und Chaos verfallen, wenn es soweit ist, sondern eben vorbereitet sind.
Vielen Dank dir. Hört sich sehr, sehr spannend an, auf jeden Fall schon die Historie. Dann David, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ja, mein Name ist David Bischoff. Ich bin jetzt seit 7 Jahren bei der Secure-Infra unterwegs, aber im Umfeld der Angriffserkennung und Reaktion auf Angriffe seit insgesamt 10 Jahren schon tätig. Ja, was ich so mache, ist tatsächlich ein sehr breites Spektrum. Wir beraten Kunden dabei, wie sie Angriffe erkennen können und wie sie auf Angriffe reagieren können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir, wenn das gewünscht ist, bei der Auslagerung unterstützen. Sprich, wir helfen sowohl größeren Kunden dabei, sich selber einen Zocker aufzubauen, als auch kleineren Kunden in der Regel, wobei das nicht immer so ist, dabei ihre IT-Landschaft zu überwachen, wenn die Angriffserkennungsmechanismen mal in place sind. Das ist so mein tägliches Geschäft. Und ja, freut mich jetzt auf die Diskussion hier.
Wunderbar. Ja, auch herzlich willkommen an dich. Schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ganz kurz ein paar Takte zum Bundesverband IT-Sicherheit, der eben auch gerne als unter dem Begriff Teletrust nach außen hin agiert. In der Runde sind wir hier zusammengekommen. Letztendlich sind wir alle Mitglieder in diesem Verband und ich versuche jedes Mal ein bisschen was zu transportieren, was wir auch in dem Verband machen. Heute habe ich mir überlegt, vielleicht mal den Blick auf die Webseite zu lenken. Dort finden sich nämlich ganz spannende Themen, unter anderem einmal das Thema, das Positionspapier zur Cybernation, aber auch, und das ist letztendlich dann auch wieder durch die Mitglieder transportiert worden, die 20 Positionen der Branche zum Thema der IT-Sicherheit. Und ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, aber um so ein paar Gedanken dort zu starten, zu öffnen, geht es einmal natürlich um das Thema Souveränität von Daten, von Ländern, also alles, was in diese Richtung reingeht, was vielleicht momentan immer wichtiger wird, auch als Diskussionsthema. Aber auch sowas wie sichere elektronische Identitäten und auch der Hinweis vielleicht gegen und an die Politik, dass man sich mit dem Thema Bundestrojaner vielleicht doch nicht tiefer, intensiver auseinandersetzen sollte, weil wir aus der Branche heraus das als nicht den richtigen Weg erkennen. Insoweit das vielleicht als ganz kurzer Abriss zum Teletrust selbst. Wie gesagt, ich glaube, man findet vieles Spannendes, was wir zusammen auch von den Mitgliedern dort gestalten, und freuen uns immer auf einen Austausch mit allen dazu. Und das ist ja doch genau das Stichwort Austausch. Wir haben gerade schon in der Vorstellung gehört, es hätte so vieles verhindert werden können, wenn man dann richtig sich vorbereitet hätte, wenn man dann vielleicht Maßnahmen ergriffen hätte. Ich überlege mal, fällt dir, und jetzt würde ich mal mit Svenja anfangen, was sind vielleicht so die döfsten Dinge, wo du sagst, oh Mann, das hätte doch echt nicht sein müssen. Fällt dir da spontan was ein?
Spontan ist sowieso das häufigste Einfallstor, irgendein System, was nicht auf dem Radar des Kunden war. Von daher ist es eigentlich eher, man sollte eine Übersicht über seine Netzwerkstrukturen, seine ganz gesamten Assets haben, und das ist oftmals nicht der Fall. Ich glaube, das ist so das größte Problem, auf das ich immer wieder gestoßen bin.
Ja, Gibt's Gedanken von dir, David, dazu?
Ja, also man kann natürlich jetzt immer nicht zu fallspezifisch sprechen, aber was wir immer wieder erlebt haben, ist, dass man Situationen hat, in denen Kunden eigentlich sicherheitstechnisch gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Und dann verlässt man sich ein bisschen zu sehr auf die Technik oder schaut nicht genau genug hin. Also jetzt mal ein konkretes Beispiel, man hat ein IDA-System im Einsatz und das erkennt ein Angriff auch, aber es läuft aus irgendeinem Grund seit Jahren einfach nur im Detection-Mode und nicht im Prevention-Mode. Und wenn dann das Netz durchseucht ist, fällt einem auf, okay, das hätten wir merken können. Die Alarme, die sind schon ganz am Anfang des Angriffszyklus aufgetreten. Aber es hat niemand drauf geguckt und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass dieses System auch automatisch reagiert. Und das war einfach nicht der Fall. Und das ist nicht nur einmal so gewesen, das ist uns jetzt schon sehr, sehr häufig untergekommen. Von daher sollte man genauer hingucken und das, was die Svenja sagt, trifft natürlich auch total zu. Auch nicht nur in der Angriffserkennung, sondern im laufenden Security Monitoring erlebt man sehr, sehr häufig, dass man einen Kunden anruft und sagt, wir haben hier einen Alarm, da hat sich jemand von Rechner A auf Rechner B angemeldet, das sind beides irgendwelche Arbeitsplatzrechner, das sollte doch eigentlich nicht passieren. Wer ist das denn? Und dann fehlt in der CMDB halt die Information, dass der eine Rechner einem Admin gehört. Das ist natürlich in dem Fall ein Fehlalarm, aber die Problematik ist halt die gleiche, es könnte auch andersrum sein. Es hätte auch sein können, dass er fälschlicherweise als Admin-Workstation gekennzeichnet ist und dann merkt man eben nicht, dass da ein Angriff passiert ist.
Aber das, was du sagst, kann ich noch bestätigen und zwar und vielleicht sogar noch erweitern. Die Unternehmen grundsätzlich kaufen sich Sicherheitslösungen ein und wissen selber nicht oftmals nicht, was so ein System oder was so eine Software tatsächlich kann. Oder sie kaufen sich 2, 3 verschiedene Lösungen ein. Und wenn wir dann drauf gucken, sind die gar nicht verknüpft. Und dann haben wir natürlich einen Flickenteppich, den wir nicht haben wollen. Oftmals ist es auch so, wenn man die Tools nicht kennt und nicht wirklich durchschaut, dann sind sie meist auch nicht richtig eingestellt und aufeinander abgestimmt. Und das ist, glaube ich, so das, was wir auch sehr, sehr viel sehen und was sehr, sehr schwierig ist und wo wir uns immer wieder bemühen, dass wir die vorhandenen Tools zusammenführen und sagen, jetzt habt ihr den Gesamtüberblick. Aber auch da ist es immer wichtig, den Gesamtüberblick zu haben und nicht, dass man irgendwelche Netzsegmente hat, die vielleicht rausfallen. Und nicht auf Technik und andere verlassen, sondern schon selbst verstehen wollen.
Also hast du auf jeden Fall recht, auf verschiedenen Ebenen, finde ich sogar sowas, also ich will jetzt nicht sagen, dass man ein Revival von 2005 erlebt, wo es immer hieß, wir haben eine Firewall, wir haben eine Antivirenlösung, wir haben auch ein IDS-System und jetzt sind wir sicher, also im Grunde der Versuch, ein vielschichtiges Problem auf rein technischer Ebene zu adressieren und es dann damit abzuhaken. Aber ich sag mal so, ich sehe schon einen groben Trend, der vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Also wenn man es jetzt vielleicht zeitlich einordnet, war es ja lange Zeit so, dass ein SOC haben gleichbedeutend war mit einem SIEM-System haben. Und dieses System, das musste nun mal manuell an die Umgebung angepasst werden. Wenn man das nicht gemacht hat, hat man andauernd Fehlalarme bekommen. Von daher wurde das auch gemacht und deshalb hat diese Technologie im Grunde auch eine gewisse personelle Kompetenz zwingend notwendig gemacht. Und diese personelle Kompetenz, die fällt jetzt bei IDA-Systemen oder auch bei manchen Plattformlösungen ein Stück weit weg. Und dann gibt es natürlich ja auf Management-Ebene häufig Leute, die sagen, da kann man jetzt an Personal Einsparungen machen oder man kann zumindest darauf verzichten, weiteres Personal einzustellen, das sich mit diesen Tools auch wirklich auskennt. Und das erweist sich mittelfristig eigentlich fast immer als Katastrophe. Also ich bin zumindest der Meinung, man sollte lieber 1, 2 Personen mehr einstellen, als sich das dritte oder vierte Tool da auch noch in den Schrank zu schrauben.
Ich glaube, das ist schon mal ein guter Einstieg auf jeden Fall, weil das, glaube ich, die Erfahrung von uns allen ist, dass man eben sieht, dass es gut ist, Tools zu haben, aber wenn die Tools halt nicht entsprechend gepflegt werden, und da habt ihr ja gerade schon unterschiedliche Beispiele eingeführt, a tool is just a tool. So, und das kann halt gut sein, aber es muss halt entsprechend konfiguriert und ja, im Unternehmen ja auch dann weitergeführt werden, weil auch eine Firewall ist toll, aber wenn sie da nicht geupdatet wird, und das erleben wir leider auch ab und selten, oder die Regelwerke, nun gut, wie drücke ich es aus, nicht so gut sind, dann hilft das auch nicht, und wenn es noch der tollste Hersteller ist. Von daher, glaube ich, ist das, finde ich, schon mal eine gute Erkenntnis. Jetzt hattet ihr eben schon, ich glaube, beide davon gesprochen, okay, wenn ein Kunde denn, oder der Kunde hat schon Lösungen, aber sie sind leider schlecht konfiguriert, fasse ich das mal so zusammen, Jetzt haben wir aber, glaube ich, das sagt mein Bauch, vielleicht liege ich falsch, dann widersprecht mir bitte, ja, viel mehr Kunden, die eigentlich noch den Schritt davor sind, die sagen, oh, ich müsste eigentlich was tun, aber wie fange ich denn an? Wie komme ich denn von, wo ich gerade stehe, zu, ich habe eine Lösung, die richtig ausgewählt wird, die richtig implementiert wird und die auch noch richtig betrieben wird? Das ist ja, oh, klingt so einfach, aber ich glaube, da ist einiges an Zündstoff drin, oder?
Tatsächlich ist es auch wichtig, dass die Menschen dahinter das verstehen. Das hast du ja eben auch schon so angedeutet. Ne? Das ist, die Technik alleine hilft nicht, wenn die Menschen dahinter das Verständnis nicht haben. Das heißt, man muss eigentlich da ansetzen und sagen, wo steht das Unternehmen tatsächlich? Da muss man wirklich dann einen Ist-Stand erstmal holen und dann wirklich Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen. Und ich sage auch immer, nicht schnell und hektisch, auch da wirklich mit Kopf und mit Gedanken drüber machen und vielleicht auch wirklich mit gucken, welches Tool brauchen wir. Nicht jeder braucht vollumfänglich alles an Tools und Sicherheit, sondern da kann man ja auch wirklich individuell gucken. Das ist mir sowieso immer wichtig, dass man individuell guckt, was ist wirklich vonnöten, was braucht man wirklich, was ist der Bedarf. Von daher ist es tatsächlich, ich würde immer empfehlen, eine Bedarfsanalyse, und da muss man sich vorher auch überlegen, auf welchem Framework setze ich auf. Orientiere ich mich an den ISO, IECs, an den Standards, an den international anerkannten Standards, oder gehe ich direkt zu einem Cybersecurity Framework vom NIST oder gucke ich mir den IT-Grundschutz an? Da muss man vielleicht auch gucken, wie das gelagert ist und wo das Unternehmen gerade steht und sich dann wirklich für eines entscheiden, und da kann man tatsächlich dann mit solchen Frameworks arbeiten und sich da Schritt für Schritt annähern. Und dann ist es eben auch wichtig, das kam eben auch schon mal, man muss auch natürlich die entsprechenden Ressourcen einplanen. Mhm. Denn es hilft wirklich nichts, wenn da eine Person irgendwas jetzt schnell besorgt, damit man sich sicherer fühlt, aber nicht sicherer ist. Mhm. Das heißt, auch in dem Fall sollte man Ressourcen bereitstellen, die wirklich auch die Zeit und die Muße da investieren können und dürfen, um sich wirklich adäquat zu informieren und vielleicht eben auch dann auf Unternehmensberatung zurückzugreifen, wenn es nicht im Haus geschieht. Aber auch das bedarf natürlich von Ressourcen, weil von außen ist natürlich gerade der Bedarf und der Ist-Zustand nur dann zu erlangen, wenn man wirklich die richtigen Ansprechpartner an der Seite hat. Das würde ich sagen. Und dann geht man eine Security Roadmap durch. Entweder ich habe jetzt so viel Ressourcen und so viel Budget, dann machen wir es in einem halben Jahr, oder wir lassen uns Zeit und machen 2 Jahre, gehen halt nach Priorität. Ja, und dann immer Implementierungshilfe holen. Wie kann man das wirklich sauber implementieren, das Ganze?
Ich frage gerade noch mal bei einem Punkt nach. Nur eine Frage, weil du gerade das ein halbes Jahr bis 2 Jahre, das da muss ich nachbohren, weil ich stolper relativ häufig, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, über dieses ISO 27001 in 3 Monaten oder sonstigen Zeiträumen, wo ich immer zusammenzucke und mir denke so, ja, der Kunde will das natürlich hören, weil das heißt ja immer auch, es ist günstig, aber das hat ja mit der Realität vermutlich wenig zu tun.
Es geht, also wenn man wirklich die Ressourcen bereitstellt, und das ist oftmals Manpower, also wenn ich wirklich die richtigen Interviewpartner habe, dann kriegt man das relativ schnell hin. Und wenn man natürlich auch das entsprechende technische Personal hat, alles umzusetzen, was in der Theorie ja immer schön aussieht. Aber da muss man dann wirklich alles, was vonnöten ist, ad hoc parat stellen. Und dann finde ich 3 Monate immer noch sehr sportlich.
Okay.
vielleicht sagen wir 6 Monate, einigen wir uns darauf.
Fühle ich mich wohler mit, weil ich glaube, das mir ist es immer wichtig, da ich glaube, diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wissen, hey, 3 Monate ist eher, da läuft alles super und alle Ressourcen werden zur Verfügung gestellt, aber das ist eben, zumindest sind wir schon 2 und ich vermute, wir sind schon 3 in dieser Runde, das ist eigentlich eher unrealistisch. Ja, wenn alle guten Dinge auf einmal zusammenkommen, vielleicht, aber es ist eher unrealistisch und es ist wichtig, finde ich, damit auch nach draußen zu gehen, dass diejenigen, die sich nicht damit tagtäglich auseinandersetzen, sich das besser einschätzen können.
Also ich glaube schon, dass es realistisch sein kann, so ein Thema in 6 Monaten zu adressieren, wenn man nicht den Anspruch hat, das also mehr zu bekommen als eine bestandene Zertifizierung. Ne? Ob das unterm Strich so sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt. Aber also den Hinweis auf die Frameworks fand ich super. Das ist natürlich die Vorgehensweise, die man sich wünscht. Was ich aber trotzdem immer noch sehr häufig sehe, sind Unternehmen, die gar nicht aus einem, ja, ich sag mal, intrinsischen Interesse an der Sicherheit solche Systeme einführen, sondern weil DORA oder NIS2 oder irgendwelche anderen branchenspezifischen Auflagen winken. Früher, sagen wir mal, vor 10 Jahren habe ich es so erlebt, dass das eigentlich der einzige Grund war, warum sowas passiert. Mittlerweile ist das Gott sei Dank ein bisschen anders. Also gerade im, ich sag mal, gehobenen Mittelstand erlebe ich jetzt schon ein, ja, größeres intrinsisches Interesse oder in manchen Fällen kann man wahrscheinlich auch sagen, eine Angst davor, dass es einem selber so ergeht, wie es beim Mitbewerber ergangen ist oder fast ergangen wäre. Aber das ist auf jeden Fall schon ein Schiff, den ich an sich mal positiv bewerten möchte. Was die Thematik Auswahl von, ja, also Toolings, Dienstleistern und Co. angeht, ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil sowas macht man ja als Unternehmen vielleicht einmal alle 5 Jahre, wenn es hochkommt. Also so richtig Erfahrung aufbauen kann man da eigentlich nicht. Von daher verstehe ich, dass das eine große Herausforderung ist und dass das auch ein Prozess ist, der sehr, sehr lange dauert. Svenja hatte eben gesagt, dass es sinnvoll ist, das Ganze nicht zu überhasten. Das ist natürlich völlig richtig. Oft erlebe ich aber in solchen Prozessen, dass das auch gar nicht geht, weil die Kostenblöcke, also sowohl ressourcentechnisch als auch geldtechnisch so groß sind, dass man erstmal fürs nächste Jahr das ins Budget einplanen muss, dann muss das freigegeben werden. Dann wird einem vielleicht ein Drittel von dem, was man angefragt hat, weggestrichen und so kommt es leider häufig zu einer Situation, wo der Kunde eigentlich will, er weiß, er muss was machen, aber er kann einfach nicht, weil ihm das Geld fehlt oder weil ihm das Personal fehlt oder weil ihm beides fehlt. Und die Geldproblematik erledigt sich meistens, irgendwann ist das halt budgetiert, aber die Personalproblematik bleibt, also gerade für kleinere Unternehmen meiner Erfahrung nach, echt eine Herausforderung, weil man ja, wenn man in dem Bereich niemanden hat, auch nicht einfach jemanden einstellen kann, der jung und ambitioniert ist, sondern da braucht man jemanden, der Erfahrung hat, der eine gewisse Vision hat und von daher bleibt vielen Unternehmen auch einfach gar nichts anderes mehr übrig, als entweder einen Freelancer anzustellen oder auf Dienstleister zurückzugreifen. Ist natürlich für uns vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich kann verstehen, dass es für die Unternehmen ein Schmerz ist.
Aber die Ressourcen sind schon ein Riesenproblem. Und was du eben noch angesprochen hast, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass es nicht bewusst ist, dass wir hier nicht irgendwelche Regulatorien erfüllen, sondern wir wollen mehr digitale Sicherheit in Deutschland haben. Und die Regulatorien zielen genau darauf ab. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass in der NIS 2 zum Beispiel die Geschäftsführung ins Boot geholt wird und gesagt wird, die Geschäftsführung muss sich auch regelmäßig schulen und die Geschäftsführung muss es, das ist das Erste, was ich tatsächlich bei Beratungsterminen mache, dass ich sage, die erste halbe Stunde bis Stunde sollte das Management auch anwesend sein, damit sie wissen, was wir hier tun, damit sie sehen, dass es wertvoll ist. Und das Ganze endet ja auch mit einem Executive Summary, wo man sagt, das Management muss Sicherheit leben. Sonst funktioniert das nämlich eben nicht. Und das meine ich auch mit Menschen, die dahinter sind. Die müssen dafür leben, die müssen dafür stehen. Wichtig ist, und das sehe ich immer wieder, dass die digitale Welt für den Durchschnittsunternehmer immer noch nicht greifbar und nicht transparent ist. Und das tut mir ein bisschen weh. Und ich versuche alles dagegen, das zu ändern. Tatsächlich bin ich nebenbei auch gerade in der Gründungsphase, um genau das anzugehen, zu sagen, ich mache die digitale Welt sichtbar. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, man muss sehen, was bedeutet diese digitale Welt? Was für Gefahren lauern da? Wir kennen das ja im normalen Leben, aber wir kennen das in dieser digitalen Welt irgendwie nicht. Und das ist genau das. Ich sage meinen Kunden auch immer, ich halte mich hier nicht nur an die Regulatorien, sondern ich gucke wirklich bei euch im Unternehmen, was ist da los? Und dann wird es eben auch erst zum Leben erweckt werden können. Und Regulatorien sind schön und gut und die fordern meist auch das Richtige, aber oftmals gibt es noch Nebenschauplätze, die nicht bedacht wurden in solchen Regulatorien. Deswegen würde ich nie das Minimum anstreben.
Nee, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und also ich glaube, es ist egal, wie umfangreich man solche Regulatorien formuliert, wenn irgendjemand nur das Minimum machen möchte, dann macht er halt nur das Minimum. Da wird man den auch nicht von abbringen. Aber das ist natürlich völlig recht. Man braucht ein Management, das einsieht, dass Sicherheit nicht nur ein Hindernis ist. Also das würde ich sagen, also meiner Wahrnehmung zumindest, ist das auch auf jeden Fall deutlich besser geworden in den letzten 10 Jahren. Also das war auch schon mal anders. Und ja, ja, nee, vielleicht lasse ich es dabei.
Okay. Ja, es ist sicherlich noch ein weiter Weg zu gehen, aber ich finde es ja auch immer gut, wenn man versucht, jetzt nicht nur auf die dunkle Seite der Macht zu schauen, was alles schief gehen kann und wie unsicher wir vielleicht dann doch noch sind. Wenn ich das eben richtig interpretiert habe für mich, Svenja, ist dieser Blick für die Unternehmen in die Digitalität, hat das auch etwas mit Potenzial und dem positiven Blick zu tun oder guckst du da jetzt tatsächlich mehr auf die dunkle Seite der Macht?
Beides.
Beides, okay. Aber,
nein, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Digitalisierung ein unglaublicher Fortschritt ist und uns das Leben auch wahnsinnig erleichtert. Ja? Und auch das globale Denken ist sehr schön und dass wir uns global austauschen können und so weiter. Aber wir haben natürlich neben diesen Chancen große Risiken, die wir halt einfach kennen müssen. Wie gesagt, ist im normalen Leben auch nicht anders. Überwiegend ist es natürlich so, dass ich es einfach wichtig finde, wenn man sich in der digitalen Welt aufhält, dann sollte man sie auch verstehen. Und wir müssen als Unternehmer natürlich oder die Unternehmen, obwohl ich würde jetzt Behörden gar nicht mal ausgrenzen wollen, da sieht es genauso aus. Und da muss man einfach wissen, wo man sich befindet und muss das kennen, muss die Chancen sehen, die Risiken sehen und muss das genießen eigentlich, wenn ich die Risiken auch kenne. Und alles, was wir in der Forensik und beim Incident Response lernen, das dürfte eigentlich nie wieder passieren. Und das funktioniert auch, das würde auch gehen, wenn alle Unternehmen eben entsprechend darauf zurückgreifen, auf das Know-how, was schon da ist. Und das auch verstehen.
Also es ist ein...
So ein bisschen nach der Traumwelt.
Ja, genau.
Also es ist ein jäher Anspruch. Also ich bin nur im defensiven Bereich unterwegs, aber ich meine, die Security-Branche ist ja eine kleine Welt. Ne, und man hat natürlich auch Freunde, die auf der offensiven Seite unterwegs sind. Und da hört man halt immer wieder, ne, also wir haben für Firma XY einen Test gemacht, für die haben wir vor 3 Jahren schon mal einen Test gemacht. Das gleiche Konto, das wir damals aufgemacht haben, hat immer noch dasselbe Passwort, es ist nicht geändert worden und so weiter und so fort. Und das sind halt oft kritische Infrastrukturen und Co. mit dabei, bei denen man eigentlich die Erwartungshaltung haben sollte, dass sie, also wenn sie schon nicht das allgemein vorhandene Wissen aufnehmen, wenigstens die Konsequenzen aus den letzten Pentests mitnehmen. Aber ja, auch das passiert ja nicht immer.
Ja, es sieht jetzt zwar keiner der Zuhörer, aber ich habe gerade die ganze Zeit genickt und mir gedacht, ja, das kenne ich, das kommt mir so bekannt vor.
Schade. Ich auch.
Schade, schade. Ja, ja, es ist so. Genau. Ja, wie kriegen wir das denn hin, so aus der Branche heraus, dass wir da die Kunden mehr, ich sag mal, das sind ja wirklich, und da zitiere ich mal kurz dich, Svenja, es sind ja eigentlich einfache Sachen. Ich meine, wenn da schon auf dem Papier steht, dieses Konto ist angreifbar, das Kennwort muss getauscht werden, woran scheitert es und was können wir vielleicht noch besser machen, damit der Kunde dann auch weiß, okay, ich muss ja das Kennwort wechseln. Es klingt gerade ziemlich doof, stelle ich fest, aber leider ist es ja irgendwie so, ne?
Das ist richtig. Die insgesamt Lösung habe ich dazu nicht tatsächlich. Man sieht es ja auch, aber es ist, glaube ich, dass wir im Denken einfach umschalten müssen und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe oder eine Pflicht für uns, die wir es wissen und können und sehen, was in der digitalen Welt passiert, unser Wissen einfach so weit wie möglich zu streuen, sag ich mal, und den Leuten das erklären und sie teilhaben lassen. Deswegen bin ich dafür, tatsächlich immer mehr Licht ins Dunkle zu bringen und zu sagen, was passiert da eigentlich wirklich und wie kann man sich auch mit einfachen Mitteln erstmal schützen. Ja, es gibt ja auch einfache Mittel, die schon mal wichtig sind. Wie ich am Anfang schon gemeint habe, man sollte sein Netzwerk kennen und Visibilität haben von allen Geräten, die da angeschlossen sind. Da hapert es ja oft schon. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir wirklich dahin kommen, sowas zu machen. Und dann ist es natürlich in vielen Fällen einfach eine Budgetfrage. Und ich sehe es ja auch ein, dass die IT-Abteilung erstmal ja nur Geld kostet, ja. Und es ist nicht sichtbar, was einem das bringt, da so viele Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Also von daher sind das, glaube ich, Punkte, die man viel durchsichtiger gestalten muss und wirklich viel mehr aufräumen muss mit, ja, einfach zeigen muss, was passieren kann, vielleicht auch, wenn man das alles nicht tut oder eben auch, wie schnell es vielleicht an der einen oder anderen Ecke gehen kann, dass man vielleicht auch sicherer wird, ganz relativ fix und relativ einfach. Das heißt, man müsste, glaube ich, an diesen beiden Punkten ansetzen.
Also das kann ich so im Grunde nur teilen. Ich würde vielleicht sogar noch ein Stück weiter gehen und mal behaupten, also Sicherheit fängt nicht erst da an, wo man sich dediziert mit diesem Thema befasst, sondern viele der Probleme, die man beim Absichern eines Netzwerkes oder einer IT-Landschaft hat, die fangen eigentlich schon viel früher an. Also wenn diese Landschaft über 20 Jahre gewachsen ist und man hat sie nicht ordentlich mitverfolgt und man hat kein Vulnerability und kein Patch Management, dann ist das einfach erstmal eine undurchsichtige Gemengelage, um die aufzulösen. Das ist zwar eine Aufgabe, die landet dann oft bei den Personen, die dann eingestellt werden, um Security zu machen, aber eigentlich wäre das schon die Aufgabe von IT-Administratoren gewesen, das mal gerade zu ziehen. Dem kann man es aber, also zumindest in den allermeisten Fällen, eigentlich auch nicht antreiben, dass es nicht anders ist, weil die unter einer erheblichen Last ächzen und man ihnen das nicht auch noch ins Hausaufgabenheft schreiben kann. Von daher gehe ich da total mit. Also das muss einfach auf allen Ebenen gelebt werden und man kann sicherlich auch versuchen, das vielleicht noch ein bisschen günstiger zu machen. Also viele Dinge, die man machen kann in der Konfiguration, kosten gar nichts, aber selbst in der Angriffserkennung. Also es gibt ja kostenfreie SIEM-Systeme, die man nutzen kann. Es gibt kostenfreie IDS-Systeme, kostenfreie Network Security Monitoring Tools, die man einsetzen kann, wenn man zumindest die Manpower hat. Wenn es einem am Geld und an der Manpower fehlt, dann hat man natürlich ein Problem, aber das ist dann ein grundsätzliches Problem des Unternehmens und entweder es wird halt gesehen oder nicht, und wenn es nicht gesehen wird, dann wird man früher oder später irgendeinen Preis dafür zahlen. Der muss ja nicht immer fürchterlich hoch sein. Ich finde es schwierig, wenn man sich so manche Werbung von Security-Tool-Herstellern anschaut und die den Eindruck vermitteln, ja, also entweder du kaufst jetzt unser Tool oder übermorgen reißt dir jemand deinen Laden ein. So ist es ja auch nicht. Es kann ja auch sein, dass man wirklich mal nur lokal betroffen ist, aber hundertprozentig sicher sein, dass es einen nicht voll erwischt, kann man auch nicht. Von daher, ja, muss man da einfach so ein Stück weit auf Erkenntnis hoffen.
Ja. Also 100% sicher ist ja, egal welche Lösung wir anstreben, grundsätzlich nicht möglich, behaupte ich jetzt einfach mal, aber man kann sich dem ja zumindest annähern. Aber ich würde genau gerne nochmal in diese Richtung nämlich reingucken, was ist eigentlich, wenn es passiert? Heißt also, ich habe jetzt, wir haben ja gerade verschiedene Beispiele genannt, wie ich mich von Ist-Aufnahme über langsame Einführung, es braucht eben die entsprechenden Ressourcen, dahin bewege, das dann doch, sag ich mal, eine adäquate Sicherheitsstrategie auch umgesetzt ist. Trotzdem, jetzt knallt's. Was sind dann die ersten Schritte? Ich glaube, du, Svenja, hattest eben schon gesagt, ja, man kann auch dafür schon mal einen Plan vorbereiten, dass man dann nicht mit dem P durch die Gegend rennt. Und ich hatte ja schon in der Vorankündigung schon mal das Thema auch Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden reingepackt. Was sind so eure Erfahrungen? Wie geht man am besten vor, wenn es knallt?
Das Erste, das glaube ich, steht auch immer als Empfehlung, da Ruhe bewahren. Das fällt schon den meisten erstmal schwer. Und dann ist es tatsächlich, was immer wieder das Problem ist, man hat nicht die Erreichbarkeiten, man hat keine Struktur. Das heißt, da ist man wirklich dann wahrscheinlich auf Externe angewiesen. Und in so einem Punkt spielt dann plötzlich Geld auch keine Rolle mehr. Das ist tatsächlich so. Es wäre halt wirklich schön, wenn wir proaktive Prävention machen. Und da ist es gerade, wo du das jetzt ansprichst, auch mit Behörden und Aufsichtsstellen, ist wirklich die frühzeitige Kommunikation genau mit den Behörden wichtig. Also man kann im Vorwege Kontakt aufnehmen mit den zentralen Ansprechstellen Cybercrime in dem jeweiligen Bundesland, das sind die ZACs. Da kann man schon mal Kontakt aufnehmen und da kriegt man dann auch schon die richtigen Erreichbarkeiten von den entsprechenden Landeskriminalämtern. Die Datenschutzbehörden, das ist bei den meisten durch die Einführung oder durch die Neuerungen im Datenschutzgesetz, da ist schon einiges besser geworden und ich glaube, die meisten haben Kontakt zu den Datenschutzbehörden. Aber genauso könnte man das eben auch in Bezug auf die Strafverfolgung sehen, dass man da vielleicht rechtzeitig sich um Kommunikationsmöglichkeiten auch kümmert. Was eben auch wichtig ist, dass Entscheider zur Hand sind, dass Entscheidungen getroffen werden können. Auch das erleben wir immer wieder, dass keiner entscheiden kann und dann stehen alle da und keiner weiß, was nun als nächstes gemacht werden muss. Das sind so ganz einfache Dinge. Das sind die Meldeketten quasi, die man so hat, Die kann man wirklich easy vorher, kostet nicht viel Geld und nicht viel Zeit, schon mal machen. Aber das sind die ersten Hürden, die man schon hat, dass man nicht die richtigen Ansprechpartner hat, die einen da unterstützen können. Ansonsten ist es tatsächlich, man gerät erstmal in Panik und muss Ruhe bewahren. Und dann ist es wirklich auch wichtig, wahrscheinlich das Know-how sich einzuholen und Beratungen da auch hingehend beholen, welche Schritte man als erstes macht. Und was man eben auch nicht vergessen soll, ist, selbst wenn man Externe dazu holt, wenn wir nicht vorbereitet sind, dann kann es einen Tag kosten, bis irgendwer von extern das Netzwerk versteht. Schon gerade dann, wenn man keinen Netzwerkplan hat oder keinen aktuellen, was eigentlich immer so ist. Und du hattest eben auch schon David angesprochen, mit historisch gewachsenen Netzwerken ist das natürlich immer so eine Sache. Da hat man das eigentlich auch nie. Und eigentlich sind wir alle historisch gewachsene Netzwerke, ja. So ein Forensiker, der braucht jetzt nicht jedes Detail über das Netzwerk wissen, aber die Grundsätze. Also auch das, wir brauchen keinen detaillierten Plan vom ganz gesamten Netzwerk und von allen. Ist halt aber grundsätzlich, was da so läuft. Wichtig ist ja einfach, wir haben Angreifer, die kommen rein, die wollen sich festsetzen, die wollen sich im Netzwerk bewegen, die wollen die wesentlichen Daten finden. Das muss man eben wissen. Und dafür muss man wissen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, wenn man vielleicht auch den initialen Angriffspunkt gefunden hat, wo man sagt, da ist jemand reingekommen, dann müssen wir wissen, was kann der von dort aus tun? Und da die Erkenntnis überhaupt zu bekommen, ob und was in dem Netzwerk möglich ist, das ist halt echt schwierig rauszufinden, wenn man auch da nicht die richtigen Ansprechstellen hat. Will sagen, und das hörte man, glaube ich, jetzt auch schon raus, es ist ganz viel Kommunikation und ganz viel die richtigen Ressourcen da haben und mit den richtigen Menschen zu sprechen. Auch wenn wir in-house keine Forensik haben, auch im Vorwege sich schon mal mit Forensikern austauschen, dass man, dass die Forensiker schon ein Gefühl haben für das Netzwerk, für die Menschen, die da tätig sind. Und auch das kann man relativ kostengünstig, im Gegensatz zu dem, was es kostet, wenn es ad hoc alles passiert, kann man das kostengünstig auf die Beine stellen, um dann gewappnet zu sein. Aber genauso ist es eben auch da wieder, dass wir auch Tools haben, die ja die Erkennung vielleicht vorantreiben und vielleicht auch die Erkennung überhaupt erst starten, den Alarm starten. Auch da ist es wichtig zu wissen, wie komme ich denn an die Daten, die da zur Erkennung geführt haben und wie kann ich die auslesen, habe ich überhaupt adäquate Spuren, die überhaupt ausgewertet werden können und so weiter und so fort.
Also genau da erleben wir auch immer wieder leider, dass man zu einem Kunden kommt und dann sagt man ihm, okay, wir brauchen die und die Logdaten für unsere forensische Analyse und die hat er dann einfach nicht und wenn er Pech hat, dann hat der Angreifer die gelöscht. Und also auch da hilft eine vernünftige Planung und also Svenja, wie du ja auch schon gesagt hast, man sollte sich vorher schon mit Forensikern ausgetauscht haben, die man dann ja entsprechend hoffentlich zügig zu sich heranziehen kann. Wenn das vernünftig gemacht wird, dann fängt das ja nicht beim ersten Ernstfall an, sondern man hat irgendwelche vorbereitenden Workshops, tauscht sich mit Kunden dazu aus, was sollte protokolliert werden, wie sollte das protokolliert werden, welche Empfehlungen gibt es vielleicht, um im Falle eines Sicherheitsvorfalls den Impact so ein bisschen abzudämpfen. Also so ein klassisches Thema ist, dafür zu sorgen, dass ein Angreifer, der ein Domain-Admin-Konto kompromittiert hat, nicht auch auf den Backup-Server kann, um die Datensicherung dann auch noch zu löschen. Das kann im Ernstfall schon sehr viel helfen. Was jetzt so die Aufsichtsbehörden angeht, also ich finde ja diese Meldepflichten, die es jetzt seit einiger Zeit gibt, prinzipiell auch ganz nett. Was ich da aber immer wieder erlebt habe, gerade bei Behörden, ist, dass eigentlich die Erwartungshaltung da ist, dass es ein digital affines Äquivalent zur Polizei geben würde, wo man dann anruft und sagt, ja, also vielen Dank für Ihre Meldung, wir setzen uns jetzt mit 5 Leuten ins Auto und kommen vorbei und dann helfen wir Ihnen. Ja, genau das passiert natürlich leider nicht. Also es gibt einen relativ bekannten Fall, der auch publik ist, vom Kreis, Landkreis Bitterfeld. Ich glaube, das ist gleich in der ersten Folge des Podcasts, da erzählt ja die Person, die dann als IT-Leiter betroffen war, genau das. Er hat da eine E-Mail ans BSI geschickt und dachte, ihm kommt jetzt irgendwie Unterstützung. Er bekommt jetzt Unterstützung zur Seite gestellt und das ist natürlich nicht passiert. Und ich würde sagen, das ist eine Empfindung, die viele Kunden haben. Die denken, ihnen wird schon irgendwie geholfen, aber wenn sie nicht zu einem Dienstleister gehen, der das dann eben gegen Aufwandsentlohnung macht, dann hilft ihnen leider keiner. Und ich glaube, das ist vielen Unternehmen, bis sie betroffen sind, gar nicht mal klar.
Ich glaube, wir haben auch manchmal natürlich eine Differenz von dem Ziel so einer Untersuchung, ne? Die Strafverfolgungsbehörden, die sind natürlich an der Strafverfolgung interessiert. Und nicht daran, dass der Normalbetrieb wieder läuft. Ja, da unterstützen sie mal nicht.
Genau.
Das ist auch nicht deren Aufgabe, das ist richtig. Von daher müssen wir mal gucken, wo sind die unterschiedlichen Interessen und was wollen die unterschiedlichen Stakeholder eigentlich haben. Ja, das ist genau der Punkt. Aber ich finde schon, und man kann das halt wirklich umgehen, wenn man schon sich ausgetauscht hat und wenn man sich kennt, und das geht ja gerade mit den Zacks ganz gut. Ich glaube, dann ist die Unterstützung noch besser und man selber weiß dann auch, was man zu erwarten hat und was nicht und kann sich anders vorbereiten. Aber nichtsdestotrotz, die Zacks, die bieten auch Präventionsmaßnahmen an, also die geben auch sehr viel Informationsveranstaltungen und so weiter, sehr abhängig vom Bundesland. Es schadet auf jeden Fall nicht, da mal Kontakt aufzunehmen und vielleicht sich das ein oder andere Mal auszutauschen. Auch da wieder Kommunikation.
Kommunikation, ja, es ist vermutlich eins der Schlagwörter schlechthin, ne? Und ich glaube jetzt schon mal diese Trennung nochmal zu haben von wer hat welches Interesse und eben auch Klarheit darüber zu bekommen, was du eben auch David gesagt hattest. Die Erwartungshaltung darf halt nicht sein. Ich rufe da an und dann kommen die mit 5 oder 50 oder wie viele Leuten auch immer und sorgen dafür, dass alles wieder läuft, sondern dass deren Aufgabe eine ganz andere ist, bestenfalls herauszufinden, wer war der Täter, um dann bestenfalls den irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen. Klingt total logisch, wenn man es dann so hört und sich darüber unterhält, aber ich glaube, wenn man dann in dieser Panik ist, nimmt man wahrscheinlich, was man kriegen kann. Jeder Ast, der irgendwie zu greifen ist, den nimmt man und hofft, dass dann jemand sagt, hey, kein Problem, wir retten dich, morgen läuft alles wieder. Dass man sich wieder etwas entspannter zurücklehnen kann. Von daher, das fand ich nochmal eine gute Erkenntnis für mich jetzt auch nochmal so diese Klarheit. Nee, das ist nicht das Gleiche und macht auf jeden Fall auch Sinn. Und ja, ich glaube, mit dem Zack habe ich die gleiche Erfahrung auch gemacht. Die machen wirklich wahnsinnig viel Präventionsmaßnahmen und sind da mit spannenden Ideen unterwegs. Und ich versuche ja immer Bilder aufzuzeichnen. Im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen auch vergleichbar mit, auch das gibt es ja dann bei der Polizei, wie schütze ich meine Wohnung mit Querriegeln, mit Sensorik, mit was auch immer vor dem Einbruch? Und letztendlich ist es ja nichts anderes, eben auch hier mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es, bestenfalls dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht dazu kommt und was mache ich eigentlich im Fall des Falles? Ja. Okay, aber spannend.
Vielleicht, da fällt mir noch was ein, vielleicht sollte man in dem Bezug auch jedem an die Hand gehen, vielleicht einfach mal drüber nachzudenken, wie die Angreifer vorgehen. Und da gibt's ja die Killchain. Und die erklärt ja sehr, sehr genau, wie Angreifer vorgehen, dass sie halt sich im Vorwege Informationen sammeln und gucken, lohnt sich dieses Unternehmen und wie komme ich da am besten rein, wie kann ich an Personen herantreten, wie ist alleine eine E-Mail-Adresse aufgebaut und schon kann ich jeden adressieren in der Firma und so weiter, um sich dann festzusetzen, sich dort zu bewegen und Daten zu sammeln und dann eben auch zu gucken, lohnt sich die Daten und dann eben diese Datenexfiltration. Wenn man sich das wirklich mal als Schaubild so vornimmt, dann wird man relativ schnell, und wirklich mal Gedanken drüber macht, relativ schnell sehen, wo Maßnahmen notwendig sind. Und ich sag auch immer, wir können mit Tools sowieso nicht alles 100% sicher machen. Also das geht immer und geht nie. Aber wenn ich auch um meine Risiken nicht weiß, also ich muss schon wissen, wo sind meine Kronjuwelen und die muss ich besonders monitoren oder schützen, ja. Während es bestimmt auch Netzwerksegmente gibt, wo ich sage, da braucht man nicht viel Maßnahmen, weil die relativ egal sind für den Geschäftsbetrieb. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, diese Vorgehensweise auch sehr schätzen, wenn man sich da Gedanken drüber macht, wie kann denn so ein Angreifer sich durchs Netzwerk bewegen und gibt es Teile, die mir eigentlich unwichtig sind?
Ja, ich glaube auch nochmal zu sehen, wie schnell und wie einfach das aus Sicht der Angreifer möglich ist. Weil ich weiß nicht, ob ihr das auch immer noch mal wieder hört, aber der Klassiker ist ja nach wie vor, glaube ich. Naja, wer will schon mich angreifen? Ich bin noch nicht so interessant. Das sind ja nur die Großunternehmen und die Realität ist ja genau umgekehrt, dass die Großunternehmen sich sehr gut schützen. Natürlich sind das spannende Ziele, aber das wissen die auch und entsprechend bereiten die sich darauf vor. Und ja, die Kleineren, die mindestens genauso spannend sind, denken aber immer, oh, ich bin doch völlig unwichtig. Ich weiß nicht, nehme ich das nur so wahr oder geht euch das auch noch so?
Also das würde ich tatsächlich so gar nicht unterschreiben, also zumindest die Annahme nicht, dass große Unternehmen gut geschützt sind und kleine nicht. Also ich sehe das genau andersrum.
Ach so, ja.
Also das ist spannend sehr, sehr stark. Auch bei großen Unternehmen. Ne? Also es gibt große Unternehmen, die schützen sich sehr gut und da ist es natürlich auch, also ist ein Vorteil natürlich, dass man dann auch sehr viel Geld dafür hat, aber das ist auch viel Engagement. Und dann gibt es andere große Unternehmen, da ist das nicht so. Aber was auf jeden Fall zutrifft, ist die umgekehrte Annahme. Es ist viel einfacher, einen Mittelständler zu schützen, als einen global agierenden Konzern, der in der IT 500 Mitarbeiter hat, wo der eine den anderen nicht kennt und ich sag mal, nichts auf dem schnellen Dienstwege umgesetzt werden kann. Und das ist auch später im Security Monitoring genauso. Wenn wir Mittelständler haben mit 2.000-3.000 Mitarbeitern, diese IT-Landschaft, die können unsere Analysten nach einigen Monaten kennengelernt haben. Das wird denen aber bei einem global agierenden Konzern mit 500.000 Mitarbeitern wahrscheinlich nie so richtig gelingen. Von daher wird für mich eher andersrum ein Schub raus.
Spannend. Da habe ich mal ein bisschen daneben gelegen. Aber okay, kann ich mit umgehen. ich sehe, die Zeit rennt schon wieder davon. Gibt es noch so letzte Gedanken, die ihr vielleicht den Zuhörern mitgeben wollt? Ich schaue erstmal Richtung Svenja. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ah, das muss unbedingt jetzt noch hier in die Aufzeichnung mit rein?
Mir ist schon wichtig, dass wir einfach von dieser reaktiven Abwehr wegkommen zu proaktiver Prävention. Das ist mir einfach wichtig, dass wir da, und ich kann nur eins mitgeben, immer, ich kann Maßnahmen haben, wie ich möchte, aber es muss alles trainiert werden. Wir müssen da mehr in die Übung reingehen und ins Testen. Ich habe es auch schon, Testen sage ich bewusst, weil Backups oft nicht getestet werden oder funktionieren sie nicht im Notfall, ganz schlimm. Ohne Backups funktioniert im Zweifel gar nichts. Genau, und noch eine andere Geschichte ist auch, dass wir darüber nachdenken sollten oder dass das in die Köpfe gerne rein darf, dass die digitale Forensik und auch die Incident-Response-Geschichte nicht nur ein Rückspiegelblick ist, sondern wir haben da wirklich einen Hebel für mehr Resilienz. Und vielleicht sagen wir es einfach so, dass IT-Sicherheit wird nie zu einem irgendwie festen Zustand, sondern es ist ein Prozess, der dauerhaft gelebt und immer wieder angepasst werden muss. Das ist quasi ein Lebenszyklus, den wir immer im Kreis laufen. Wenn wir bei der Abwehr sind, kommen wir wieder zur Prävention und so weiter und so fort. Also auch das zu bedenken, es ist ein stetiger Prozess. Und niemand wird je ganz sicher werden. Also, aber Hauptsache, wir tun ein bisschen in die richtige Richtung und auch Budget angepasst.
Perfekt.
Ich glaube, das wäre mir wichtig.
Okay, danke dir dafür. David, gibt es da noch Ergänzungen oder andere Gedanken noch, die du reinwerfen willst?
Nee, ich würde es vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also eine Sache, die ich grundlegend wichtig finde, ist erstmal anzuerkennen, dass die personelle Kompetenz wichtiger ist als das Werkzeug. Natürlich sollte das Werkzeug auch grundlegend geeignet sein, aber wenn ich mich entscheiden kann zwischen einem Unternehmen, wo das Management völlig hinter sicherheitsgetriebenen Entscheidungen steht und die Mitarbeiter, die das umsetzen, dieses Thema euphorisch begleiten und einem Unternehmen, das unbegrenzt viel Geld hat, aber diese Mitarbeiter eben nicht, dann würde ich mich immer für Ersteres entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch das Zielbild, das man da anstreben sollte. Das ist ein Betätigungsfeld für Menschen, die das aus Freude an der Arbeit tun. Und das sollte auch so bleiben.
Bestätige ich. Spaß an der Arbeit ist immer gut. Und wissen, was man tut, auch.
So, jetzt könnte man ja fast noch Richtung so einer Werbung gehen. Drei guten Dinge. Aber nein, ich versuche mal, oh Gott, das wird eine Herausforderung. Ich versuche mal eine Zusammenfassung. Ich habe mir zwischendurch so ein paar Stichwörter aufgeschrieben. Zum Thema Spaß passt zumindest eins der Stichwörter, das habe ich mir aufgeschrieben, genießen. Genießen den Erfolg bzw. die Möglichkeiten, auch die wir überhaupt mit dem ganzen Thema Digitalisierung haben. Und daran, bahnt sich dann oder darum rankt sich ja dann die ganze Geschichte. Wenn ich denn den Erfolg genießen möchte der Digitalisierung, muss ich natürlich eine saubere Basis haben. Ich muss es sicher aufsetzen. Wir haben in dieser Runde vor allem darüber gesprochen, dass man es bestenfalls durch gute Präventionsmaßnahmen ganz viel dafür tun kann, dass der Schaden erst gar nicht eintritt, dass, wenn er eintritt, er bestenfalls aber nicht so schlimm ist, dass wir eben durch verschiedene Maßnahmen, und sei es nur ein getestetes Backup, im Fall des Falles dann auch wieder auf den Punkt zurückkommen können und damit eben der Ausfall und der Schaden nicht so groß ist. Wir haben ein ganz wichtiges Stichwort, Ruhe bewahren, das habe ich mir nochmal mitgenommen. Und ich glaube, als letztes nehme ich einfach noch Team for Tools. So habe ich das mal für mich interpretiert. Heißt, dass es wirklich darum geht, Leute zu haben, die engagiert sind, die dahinter stehen, die mitmachen, die sagen, sie wissen, warum wir das tun. Und ja, ich glaube, damit kann man oder versuche ich das einfach mal abzurunden und hoffe mal, dass der ein und andere hier gute Inspiration, Ideen, Gedanken mitnehmen konnte aus der Runde. Und ja, wenn im Nachgang noch Fragen sein sollten oder Kommentare und Hinweise, gerne an info@teletrust.de oder auch, wir verlinken das ja hinter über die verschiedenen sozialen Medien, gerne auch daran natürlich gerne Stellung nehmen. Ansonsten bleibt mir für diese Runde erstmal nur einen herzlichen Dank natürlich an die Zuhörer, aber natürlich vor allen Dingen auch an Svenja und David. Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Wunderbar, so soll es sein.